ARD.
Es duftet nach Stollen, weil wir sind in der Weihnachtszeit und wir sind in einem Fußball-Podcast.
Er ist und bleibt einfach der unangefochtene König der zweideutigen Wortspiele.
Ist aber ein Klassiker. Er gehört jedes Jahr dazu.
Ich weiß. Du hast ja auch nur ein Buch, wo die Dinger drinstehen, ist doch klar.
Es ist das Wochenende rund um den Nikolaustag, 6. Dezember. Stellst du deine Schuhe auch noch raus in der Hoffnung, es ist am nächsten Morgen was drin, am Nikolausmorgen?
Ich hatte schon als Jugendspieler im Fußball immer Schwierigkeiten, meine Schuhe zu putzen. Deswegen ist das nicht so mein Steckenpferd.
Ja, ich finde immer das Problem, man stellt die Schuhe raus und dann sind am nächsten Morgen Mandarinen und Nüsse und Schokolade drin. Und dann kannst du die Schuhe 4 Wochen nicht anziehen, weil niemand die Mandarinen isst.
Man könnte sie aber zumindest rausnehmen. Also, habe ich gehört, Tobi. Für nächstes Jahr.
Guter Tipp. Werde ich mir notieren. Jetzt geht es erstmal um Fußball, um den 13. Spieltag in der Bundesliga im Sportschau-Bundesliga-Update. Ja, kommt rein, setzt euch zu uns. Wir sind Jens Walbrot und Tobi Schäfer und blicken auf das anstehende Bundesliga-Wochenende. Und Jens, ich würde sagen, wir lehnen uns mal an diesen aktuellen Social-Media-Trend Spotify Wrapped an, wo die Statistiken gepostet werden, was man gehört hat, wie viel man was gehört hat. Wir gucken aber mal und sagen den Leuten dann, wer in bestimmten Spielerstatistiken in der Bundesliga in der bisherigen Saison vorne liegt.
Also Bundesliga-Wrapped sozusagen.
Bundesliga-Wrapped und werden natürlich daran aufgehängt, dann auch immer so ein bisschen über die einzelnen Partien vom Wochenende sprechen. Das seid ihr ja gewohnt. Bist du bereit?
Immer, Tobi, immer.
Wir fangen mal an mit der ersten Kategorie, mit dem Spieler, der die meisten Kopfballduelle in dieser Saison bisher gewonnen hat. Hast du eine Vermutung? Also ich will keinen Quiz rausmachen, vieles ist auch offensichtlich, aber bei manchen gibt es schon eine Überraschung und hier, finde ich, kann man theoretisch drauf kommen.
Die meisten Kopfballduelle gewonnen. Mhm. Das kann natürlich so Robin Koch sein.
Auf Platz 3, sehr gut.
Okay, dann ist es, ja, also auch wahrscheinlich irgendein Innenverteidiger, Upamecano, die werden nicht oft genug in Kopfballduelle geschickt an der Stelle, Doki oder so?
Doki ist auf 2. Late. Und ist auf 2 und ich löse mal auf Platz 1, Luka Vuškovic vom Hamburger SV, absoluter Führungsspieler beim HSV, richtig wichtiger Spieler, den sie da geholt haben und jetzt am Wochenende steht das große Nordderby endlich mal wieder an. Für den HSV gegen Werder Bremen am Sonntag spielen die gegeneinander, zum ersten Mal in der Bundesliga wieder seit fast 8 Jahren und das sind ja 2 Mannschaften, die zu Saisonbeginn auch von uns als ja, Abstiegsfavoriten auch genannt wurden. Und danach sieht es aktuell ja nun mal gar nicht aus. Also bei Bremen erst recht nicht. Der HSV struggelt hier und da noch ein bisschen, hat sich aber jetzt zuletzt auch mal mit einem Sieg belohnt. Das ist ein Spiel, da können wir uns schon drauf freuen.
Ja, allein grundsätzlich. Also selbst ich finde, das ist so ein Spiel und das ist ja, da gibt es nur ganz wenige von in Deutschland. Wo du sagst, da ist eigentlich auch egal, in welcher Liga ist das und ist es Pokal, ist es vielleicht sogar ein Freundschaftsspiel, wird es zwischen den beiden nur selten gegeben haben in der Historie, aber also das ist tatsächlich, finde ich, losgelöst vom sonstigen Setting und der sonstigen Performance der Teams. Und,
aber es ist schon nochmal was anderes, wenn das wirklich in der Bundesliga stattfindet. Also voll. Jetzt in der Zweitliga gab es das ja auch, im Pokal, es ist trotzdem, Bundesliga ist so Derby at its best.
Ja, weil das so irgendwie, finde ich, so dann irgendwie dem Ganzen nochmal so den angemessenen Rahmen gibt. Ne? Also dieses Spiel gehört einfach in die höchste Liga. Aber also, ich sag mal so, wenn das Spiel angepfiffen ist, fühlt es sich in der zweiten Liga halt eben auch an. Es ist halt Derby an der Stelle. Und es ist jetzt halt ewig her, dass es das gab. Zum letzten Mal, ja, ich glaube 2022 in der zweiten Liga, als beide zusammen in der zweiten Liga gespielt haben. Von daher, das ist schon ein besonderes Wochenende, finde ich.
Bremen geht natürlich ein bisschen ausgeruhter in die Partie. Der HSV muss das Pokal ausverdauen, was sehr bitter ist. War eine große Chance, gegen Zweitligisten weiterzukommen, im Elfmeterschießen dann zu verlieren. Das kann natürlich passieren, aber es hat vorher auch wieder die alten HSV-Schwächen offenbart, nämlich dass sie einfach in der Offensive zu schwach besetzt sind. Viele verletzte Spieler und dass dann ausgerechnet Bakary Jatta das einzige Tor für den HSV erzielt, der zum ersten Mal im Kader stand jetzt in dieser Partie, hat natürlich ein bisschen was Romantisches, aber zeigt, die brauchen im Winter auf jeden Fall da irgendwie Verstärkung.
Naja, also um ehrlich zu sein, haben ja erst die Verstärkungen, die auf den letzten Metern des Sommertransferfensters kamen, dazu geführt, dass der HSV jetzt konkurrenzfähig ist, wirklich, ne? Das war bei Werder ja genauso, muss man ja auch sagen. Also das, was die da vorher gemacht haben, das war ja wirklich sehr fragwürdig. Und ich bin nicht sicher, ob tatsächlich nicht auch die grundsätzliche Herangehensweise an Spiele da eine Rolle spielt. Ne? Also du hast jetzt ja gegen Kiel, das war auch wieder typisch in Anführungszeichen für den HSV in dieser Saison bis hierhin, sie haben halt dann Schwierigkeiten, wenn der Gegner ihnen vor allem defensiv Kompaktheit entgegenstellt. Und wenn der HSV wie gegen den VfB dann kontern kann, klar, sie wurden auch sehr eingeladen von den Stuttgartern, dann läuft's besser. Das ist nicht nur ein Thema der Spieler, weil ich finde, mit Fabio Vieira zum Beispiel haben sie jemanden geholt, der eigentlich für einen Abstiegskandidaten in der Bundesliga ungewöhnlich spielstark ist und technisch stark. Und dann ist halt die Frage, muss ich mir dann nochmal überlegen, wie ich so jemanden dann besser integriert bekomme. Der hat jetzt gegen Stuttgart auch das Siegtor erzielt. Also überhaupt gar nicht jetzt, also das ist natürlich auch eine echt komplizierte Situation, in der Merlin Ponzi zu Beginn dieser Saison war. Und sie haben ja, das muss man ja wirklich sagen, die Stabilität des HSV, das beeindruckt schon, wenn man sich anguckt, wie instabil das am Anfang der Saison war. Ne? Sie haben jetzt gegen Stuttgart eine der variabelsten Offensiven der Liga. Das war ja nicht total glücklich, auch wenn das zustande kommen am Ende dann irgendwie natürlich schon auch
schon glücklich war.
Glücklich war. Aber so insgesamt, also sie haben 0,8 Tore gegen eine der stärksten XG, also erwartbare Tore, gegen eine der stärksten, variabelsten Offensiven der Liga zugelassen. Das wäre am Anfang der Saison auf keinen Fall so passiert. So, und das haben sie schon gut hinbekommen.
Aber ich denke, Bremen wird ihnen natürlich ein anderes Spiel anbieten als der VfB im eigenen Stadion. Die Bremer können sowieso sehr entspannt dahin fahren. Die stehen exakt genauso da wie in der vergangenen Saison. Und es werden natürlich schon auch diese Emotionen und der Derby-Charakter wird schon eine Rolle spielen. Marco Friedl hat gesagt, es wird sehr viel Aggressivität geben.
Klar.
Aber wir müssen unser Spiel auch so ein bisschen durchdrücken. Es hat auch im Vorfeld jetzt ja schon ein bisschen was an Vorfällen gegeben. Rund um das Hamburger Stadion wurden Gullideckel entfernt. Da ist auch ein Auto reingekracht. Es gab ein paar Hassplakate. Also das ist schon ordentlich aufgeladen. Und das wirst du dann auf dem Platz auch sehen. Könnte auch ein Drama werden. Beide Teams treffen gerne spät. Also könnte auch irgendwie so ein Last-Minute-Ding dann werden und ist nicht so richtig vorhersehbar. Also das Ding können beide gewinnen. Ich würde aber wahrscheinlich auf ein Unentschieden tippen.
Naja, typischer Derby-Tipp, ne? Also ja. Du hast bei Werder, weiß ich gar nicht, so dieses späte Ausgleichstor gegen den FC hat sich wahrscheinlich für den einen oder anderen dann schon auch, also vor allem auch für die Fans, aber wahrscheinlich auch für die Spieler, wie eine Niederlage angefühlt, weil eigentlich ist Werder ja in dem Spiel klar bestimmt die ganze Zeit. Und da ist halt Amos Pieper, als der ausgewechselt wird, hatte ich so den Eindruck, Niklas Stark ist ja sein Ersatz, der kriegt dann nachher auch gelb-rot, fliegt runter und da fängt es an zu kippen. Und der ist ja jetzt auch möglicherweise, also ist nicht ganz sicher, ob der spielen kann. Und dann muss die Innenverteidigung umgebaut werden. Das könnte dann tatsächlich eine Challenge werden für Werder. Aber wo sie sich ja auch was einfallen lassen müssen, grundsätzlich, ist ja, wie gehen sie grundsätzlich an dieses Spiel heran? Also zum Beispiel würde ich fast empfehlen, aber ich bin auch nicht Bundesliga-Trainer, Boniface mal starten zu lassen gegen den HSV, weil wenn es irgendwas gibt, womit diese mittlerweile sehr stabile HSV-Hintermannschaft Probleme bekommt, ist das eine hohe Variabilität und hohes Tempo in der Variabilität, also schnelle Positionswechsel, Vučković neigt auch immer noch dazu, gerne mal zu weit mitzugehen, eine Lücke zu groß werden zu lassen und auch wenn das in dieser Kombination mit Capaldo und Turunariga in den letzten Spielen viel, viel stabiler geworden ist, ist das meiner Meinung nach eine Chance. Der VfB hat es mit Elchanus als falsche Neun versucht, das hat nicht funktioniert, aber Boniface ist ja so eine Mischung aus beiden. Ne? Der kann sowohl mitspielen, als auch mal einen hohen Ball verarbeiten und so.
Aber diese körperliche Wucht von Boniface kann Vučković, glaube ich, schon ganz gut verteidigen.
Das kann er, genau, deswegen ist aber das, was ich sage, ist so eher, oder was ich meine, ist eher so diese Mischung aus beiden. Ne? Also wenn du jetzt Keke Top hinstellst, das ist, glaube ich, jemand, den Vučković ziemlich gut in den Griff bekommt, so vom beim vorher drüber nachdenken. Boniface ist halt spielstärker noch, würde ich jetzt so sagen. Ne? Also mitspielend stärker. So, und das kann dann echte Probleme für den HSV organisieren, weil das, was dann nachrückt, ne, mit Schmid, mit Bangula, auch zuletzt Puertas, richtig, richtig gut reingekommen in diese Werder 11 und deswegen, das kann dem HSV Probleme bereiten und mein Gefühl wäre, versuch mal mit Boniface, so, der hat ja einmal von Anfang an gespielt und das war, finde ich, für so diesen Case, dass wer da möglicherweise auch ein bisschen mal über Phasen das Spiel machen muss, eigentlich gut. So, und trotzdem bin ich am Ende bei einem Unentschieden, weil es halt ein Derby ist und weil der HSV mit Sicherheit, also das ist ja, die Fans haben da auf beiden Seiten, aber die, bei den HSV-Fans habe ich gerade so dieses Gefühl, die genießen einfach alles, was jetzt kommt, weil es sich so anfühlt, als haben sie es nie gesehen, weil es jetzt halt eben zum ersten Mal wieder in der Bundesliga passiert. Und das wird, also deswegen bin ich da bei einem total ausgeglichenen, intensiven Spiel, was man auch nur sehr schwer so richtig vorhersagen kann, und dann Unentschieden.
Ja, aber auch als Nicht-Fan der beiden Mannschaften haben wir sehr viel Nordlust, so ja auch der Titel unseres Podcasts, also endlich mal wieder das Derby HSV gegen Bremen am Sonntag dann in der Bundesliga. Und wir gehen zu unserer nächsten Kategorie und zu unserem nächsten Bundesliga-Wrapped und suchen den Spieler mit der besten Passquote der Liga.
Das ist nämlich die beste Passquote.
Ja.
Ah, okay.
Nicht die meisten gespielten Pässe. Da kommen wir nachher noch zu, wer auch viel Ballkontakt hat,
aber
sondern einfach die höchste Quote hat, die meisten angekommenen Pässe.
Okay, also eigentlich würde ich sagen, kann das nur Aleix Garcia sein von Leverkusen?
Da ist es ein guter Tipp, aber es ist Jonathan Tah.
Ach, Tah, okay.
Ja, genau. Der 96,2% seiner Pässe kommen an, dahinter El Fadli und dann kommt Garcia von Leverkusen.
El Fadli, HSV-Spieler auf Platz 2 der Passstatistiken, das ist auch bemerkenswert, ne, oder?
Ja gut, es geht um die Quote, ne? Es geht nicht um die Anzahl der Pässe.
Ja, du hast recht. Das muss man natürlich in Relation setzen. El Fadli hat ja auch nicht immer gespielt wie Tah.
Jonathan Tah spielt dann mit seinen Bayern am Samstag beim VfB Stuttgart. Vom Nordderby, also quasi zu diesem Südschlager, sagt man ja auch häufig zu dieser Partie.
Südgipfel.
Aber Südgipfel. Südgipfel. Beide im Pokal weiter, Bayern mit ein bisschen mehr Mühe. Kommt es also die Bayern zuletzt sowieso haben sich ein bisschen schwerer getan, ne? Also auch häufig Rückstand zuletzt. Kommt es dem Meister entgegen, dass jetzt mit dem VfB da eine Mannschaft ist, die aber auch absolut mitspielen will? Das ist jetzt ein anderer Gegner als zuletzt, jetzt auch vor allem als Union.
Also ich würde sagen, überhaupt nicht. Weil Stuttgart, finde ich, klar, die wollen selber das Spiel machen, aber die gehören trotzdem zu den intensivsten Mannschaften in der Liga. Ich würde sogar sagen, was die Balleroberung angeht, also das Ziel, den Ball zu bekommen, ob irgendwie aus einer Situation, wo der Gegner das Spiel aufbaut oder nach einem eigenen Ballverlust, da sehe ich die schon echt ziemlich mit Hoffenheim als intensivste Mannschaft, ne? Also, wenn du mal in Statistiken guckst, der VfB hat die drittbeste Zweikampfquote der Liga, der VfB hat die zweitmeisten Sprintkilometer ohne eigenen Ballbesitz. Also das ist dann, wenn du halt dann versuchst, den Gegner zu jagen quasi. Da ist nur Heidenheim vor ihnen, aber die haben ja viel, viel öfter keinen Ballbesitz als der VfB. Die haben ja eigentlich statistisch sehr, sehr viel Ballbesitz. Und die brauchen auch, wenn man die Zeit nimmt, wie lange brauchen die Teams, bis sie den Ball erobern, ist Stuttgart sehr klar auf Platz 1 in der Bundesliga. Es gab ja mal irgendwie, ich glaube nach der ersten Länderspielpause oder so, haben wir mal gesagt, ja, das ist alles zu Larifari und zu wenig Intensität, und das hat ja Sebastian Hoeneß dann auch gesagt, und seitdem sind diese ganzen Werte so krass angestiegen und mittlerweile funktioniert dieses Pressing und auch das Gegenpressing richtig gut. Und das kann den Bayern mega wehtun, deswegen sehe ich das gar nicht so sehr auf dieser, ja, die wollen mitspielen Ebene, sondern eher auf dieser Intensitätsebene. Das ist für Bayern, würde ich vermuten, eine Challenge.
Also Intensität können die Bayern natürlich auch, die haben auch viele Laufkilometer, aber die rotieren natürlich auch nicht so sehr wie der VfB. Der Hoeneß ist ja der Rotationsmeister, der wechselt schon gut durch. Die Bayern haben nur 22 eingesetzte Spieler. Nur Hoffenheim, St. Pauli und Union haben weniger. Und da kommen wir wieder zu dem Thema. Merken Sie es doch so langsam, dass der Kader zwar gut ist, aber doch relativ dünn. Ein Pavlovic ist jetzt angeschlagen, da hat der Muskel zugemacht. Das sind jetzt so Kleinigkeiten, wo man dann merkt, die Belastung ist schon sehr hoch bei den Bayern. Ne, und auch die Tatsache, dass sie jetzt im Pokal gegen Union haben sie ihre Tore auch nur über Standards erzielen können. Also der ganz große Dampf scheint aktuell erstmal raus zu sein bei den Bayern. Sie gewinnen trotzdem ihre Spiele, weil sie einfach eine große Qualität haben. Aber ne, du sagst es, der VfB kommt jetzt mit vielen Dingen, mit der Intensität. Die können Fußball spielen, haben den Heimvorteil, haben bisher alle Heimspiele gewonnen. Also da könnte schon was gehen dann für den VfB.
Also ich sehe da eine realistische Chance für den VfB. Die Bayern, ich habe da auch gedacht, okay, das sind jetzt irgendwie diese Auswirkungen. Dann habe ich mal geguckt, wie viel sind die denn so in den letzten Bundesligaspielen gelaufen? Und das ist, also da sieht man keinen Einbruch, ne? Gegen St. Pauli haben die, glaube ich, 127 Kilometer gemacht. Das heißt, die sind noch in der Lage, diese Intensität zu gehen. Und dann bin ich beim Thema Frische. Ich finde, in den letzten Spielen gibt's halt mehr so Unkonzentriertheiten. Das Passspiel ist nicht mehr so sauber. Sie können dann ihre Dominanz nicht so Also gegen Freiburg ist es ihnen gelungen, aber danach war es dann auch gegen St. Pauli ja sehr, sehr zäh. Die Dominanz nicht mehr so ausspielen, dann hast du diese Fehler von Manuel Neuer, die total ungewohnt sind. Und das ist für mich ein Thema Frische. Und wenn ich so zurückdenke an die vergangene Saison, da haben wir, glaube ich, über dasselbe Thema geredet, zur ungefähr selben Zeit.
Aber das hängt ja zusammen. Wenn der Körper nachgibt, dann hört erstmal der Geist auf, mitzudenken.
Ja. Ja, ja, das ist so, klar. Und du musst ja dann, um diese Intensitätsanforderungen des Trainers zu erfüllen, musst du an anderer Stelle möglicherweise unbewusst Dinge kompensieren. Und das sind ja dann wirklich nur Nuancen. Wir reden über Bundesliga, das sind einfach nur so ganz kleine Kleinigkeiten. Mhm. Und die können dann den Unterschied machen. Man kann das da alles reininterpretieren. Der VfB hatte jetzt vielleicht die etwas einfachere Pokalaufgabe. Die Bayern mussten gegen Union ja dann auch schon wieder richtig an die Grenze gehen, um das irgendwie über die Zeit zu wuppen. Also es wird am Ende, finde ich, also zum einen diese Intensitätsfrage wird ganz, ganz groß sein und dann findet der VfB die richtige Balance, weil sie haben grundsätzlich ja mit diesem, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dadurch, dass du halt mit Mittelstädt und je nachdem, wer es dann auf der anderen Seite ist, mal ist es Wagnoman zum Beispiel, ist auch schon mal Assignon oder so, haben sie dann die Möglichkeit, auf den Außenpositionen den Flügel zu überladen. Also dass zum Beispiel Leveling, das geht meistens über links, Leveling und Mittelstädt als Duo auftauchen. Und die Bayern, für die spielt die defensive Außenposition auf beiden Seiten ja eigentlich kaum eine Rolle, weil die dann so gut wie nie gefordert werden. Und das kann ein Thema sein, was der VfB nutzen kann, um die Bayern unter Druck zu setzen. Auf der anderen Seite hat der FC Bayern natürlich auf den Außenpositionen offensiv natürlich auch unglaubliche Wucht. So egal, wer dann da spielt. Aber nehmen wir mal Ulisse zum Beispiel. So, du kommst über die Mittelstädt-Seite mit Ulisse und da musst du halt die Abstimmung finden. Ne? Wie gehst du das an? Wie offensiv nimmst du Mittelstädt wirklich mit? Wie oft schickst du dann im Zweifel Ulisse in 1 gegen 1 gegen einen anderen Verteidiger? Und sind für mich die beiden Themen. Kriegt der VfB die Bayern intensitätstechnisch so beschäftigt und finden sie die richtige Balance, damit sie nicht selbst dann hinten viel zu offen sind?
Und zu was sind die Bayern in der Lage in Sachen Frische? Ja. Moral haben sie zuletzt ja immer die Rückstände gehabt, sind immer hinterhergelaufen, haben gepunktet. Also das ist ja dann am Ende des Tages immer noch der FC Bayern.
Total, ja.
Den du dann bis zum Abpfiff noch auf der Rechnung haben musst. Aber hochspannendes Spiel. VfB gegen den FC Bayern. Wir machen weiter mit unserer nächsten Bundesliga-Raps-Kategorie und suchen den Spieler mit den meisten Torschussvorlagen in der Liga. Wer könnte das sein? Ich sag's mal so, Grimaldo ist es nicht. Ne? Der ist auf 3. Und die Plätze 2 und 1 sind irgendwie, also 2 ist schon unerwartet, wobei man kann es, glaube ich, erklären. Ich sag's mal, auf Platz 2 ist Romano Schmid und auf Platz 1 David Raum. Gibt die meisten Torschussvorlagen, liegt auch daran, dass er wahnsinnig viele Ecken schießt, ist auch der Spieler mit den meisten Ecken in der Liga. Das führt natürlich auch zu einer Torschussvorlage. Und ist sowieso ein Spieler, der sich total entwickelt hat, finde ich. Ne? David Raum ist ja nun auch schon einige Jahre dabei, ist in der Nationalmannschaft auch eine feste Größe und ist auch bei Leipzig absoluter Führungsspieler und spielt jetzt mit RB am Samstagabend, Topspiel, 18:30 gegen Eintracht Frankfurt. Super Partie auch, finde ich. Auch zwei Mannschaften, die oben mit dabei sind. Frankfurt kommt natürlich ein bisschen ausgeruhter nach Leipzig, weil sie im Pokal nicht ran mussten. Und da ist die Frage, können Sie was holen bei RB, die auch alle Heimspiele bisher gewonnen haben?
Also bei David Raum muss man sagen, finde ich, diese Statistik, ich habe die letzten, deswegen hatte ich das jetzt auf dem Schirm, ich habe das letztens gesehen, habe gedacht, ey, Wahnsinn, wie kommt das zustande? Und seine Rolle bei RB hat sich verändert. Der war ja sonst eigentlich immer so der klassische Flügel-Flanken-Otto, ne? Immer rauf, runter, zack, Ding in den Strafraum rein, so. Das Ganze natürlich auf einem sehr hohen Niveau. Mittlerweile lässt Ole Werner ihn aber auch immer wieder mehr ins Zentrum ziehen und dort agieren, weil die beiden Flügelstürmer immer sehr weit außen stehen. So, und damit ist die Außenbahn eigentlich gar nicht so sehr von David Raum besetzt, sondern der kommt immer wieder auch mal so über die Halbspur. Und das kommt dem total entgegen. Deswegen hat er auch oft nicht nur Eckbälle, Flanken, die irgendwie zu Torschüssen führen, sondern dann auch wirklich mal so Steckpässe oder irgendwie einen Chipper in den Strafraum oder so eine Halbfeldflanke oder so. Und das macht am Ende Leipzig dann auch nochmal ein bisschen variabler, weil die außenstehenden Flügelstürmer, die sind ja deswegen da, weil sie so dribbelstark sind und weil sie dieses hohe Tempo haben. Und damit hast du dann zwei Möglichkeiten, über den Flügel oder halt eben über die Halbposition für Torgefahr zu sorgen. Da finde ich, hat Ole Werler RB jetzt im Laufe dieser Saison richtig stark weiterentwickelt und unter anderem das macht sie gegen die Eintracht auch zum Favoriten, neben der grundsätzlichen Formfrage, die es jetzt gerade gibt. Aber du hast natürlich schon auch recht, ne? Also man weiß nicht, ob Romelu spielt, Riedle Baku Ausfall bei RB, das sind natürlich schon auch Dinge, die jetzt noch nicht so. Also klar, Romelu war nicht da, war in den letzten Spielen nicht dabei, aber gerade Riedle Baku als echte Stütze so ein bisschen anders als eben Raum auf der anderen Seite, weil der eher so die Basics erledigt. Das spielt dann schon, also das ist schon was, wo RB erstmal eine Lösung braucht.
Ja, und es kommt drauf an, was bringt Frankfurt auf den Platz, die seit 6 Spielen zwar ungeschlagen sind, aber gefühlt ist das Glas irgendwie halb leer bei der Eintracht. Ne? Also ist schon ein bisschen Unzufriedenheit da. Es gibt auch irgendwie leichte Kritik am Trainer jetzt mittlerweile mal, an Dino Toppmöller. Als man jetzt zuletzt gegen Wolfsburg ohne einen echten Mittelstürmer gespielt hat, da war mit Ansgar Knauf die Option nicht jetzt unbedingt die richtige. Dabei finde ich, stehen sie eigentlich noch gut da. Ich meine, es gab welche, die haben sie vor der Saison als Vizemeister getippt, das ist da nicht ganz aufgegangen. Aber ja, für Leipzig braucht es dann natürlich schon nochmal irgendwie jetzt auch eine Leistungssteigerung als zuletzt.
Ich verrate niemandem, dass du das warst, Tobi.
Ihnen fehlt Johnny Burkhardt an allen Ecken
total
und Enden.
So, ja. Also, ja, das ist, finde ich, schon irgendwie ein Kernthema und an der Stelle. Er ist immer noch auf einem Podest, an das man nur sehr schwer rankommt, aber da hat Markus Krösches Diamantauge tatsächlich mal ein bisschen versagt, ne? Du weißt nie, wenn du einen neuen Spieler holst, gerade wenn es jemand ist, der so upcoming ist, passt er in unser Team, wie verhält er sich, aber das scheint mit El Yavari ja überhaupt nicht zu passen. Und deswegen könnte, also die naheliegendste Option jetzt ist ja Michy Batshuayi, den sie ja eigentlich so als Backup für ein Backup geholt haben, ne? Und das ist dann schon auch irgendwie ein Thema bei der Kaderzusammenstellung und so insgesamt ist die Frage, also das ist ja immer das Thema, ne? Du machst so erfolgreiche Arbeit, nach und nach wirst eigentlich immer besser, setzt immer noch einen drauf, immer noch einen drauf. Und dann kann man natürlich sagen, ja Leute, überleg mal, wo wir herkommen, wo wir vor 10 Jahren waren. Das ist beim VfB ja auch oft ein Thema. Da kann man aber dann auch sagen, rennen wir unseren eigenen Erwartungen gerade möglicherweise hinterher. Und dann bin ich auch beim Trainer zum Beispiel. Also zum Beispiel die Tatsache, dass jetzt Mo Dahoud eine große Rolle spielt im defensiven Mittelfeld, finde ich, ist irgendwie bemerkenswert. Es zeugt für mich davon, dass Dino Toppmöller zumindest irgendwie noch Ideen hat, was Lösungen sein können, weil ich fand Mo Dahoud ist immer so ein Spieler gewesen, der Eintracht so grundsätzlich gefehlt hat. Jemand, der das Spiel aus der Sechserposition heraus lenken kann und der nicht nur ein, ich sag mal, Umschaltspieler ist. So, und dass die jetzt auf diese Idee kommen, auf Mo Dahoud zu setzen. Toppmöller hat ja schon gesagt, also der wird sehr wahrscheinlich jetzt auch wieder starten. Das zeugt für mich davon, dass er da grundsätzlich schon irgendwie zumindest den Baukasten geöffnet hat, um da zu gucken, ob das am Ende aufgeht, keine Ahnung, weil der Druck ist dann schon irgendwie gefühlt auch da.
Ich finde, der Look and Feel bei Eintracht Frankfurt war in den letzten Jahren ja auch immer sehr so von diesem Glanz im Europapokal geprägt. Das hat dann vieles in der Bundesliga auch verziehen. Jetzt haben sie in dieser Saison die Champions League, da gab es zuletzt auch auf die Jacke. Ich habe aber schon auch so den Eindruck, man guckt eher auf diese besonderen Abende, auf diese besonderen Spiele. Nächste Woche spielen sie beim FC Barcelona. Das könnte natürlich jetzt auch schon irgendwie so im Hinterkopf sein. Das wird wieder so ein Highlight-Spiel. Und jetzt in Leipzig ist jetzt erstmal nicht ganz so glanzvoll, auch wenn es natürlich tabellarisch und in der Bundesliga ein absolutes Spitzenspiel ist. Glaube aber nicht, dass sie da gewinnen können. Ich glaube, dass Leipzig das Ding zieht.
Ja, ist auch
trotz der Ausfälle.
Ja, ist auch mein Bauchgefühl. Aber also so grundsätzlich ist die Eintracht immer noch eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft und die Frage ist halt, an welcher Stelle muss man dann die eigene Erwartung an die Saison anpassen oder umgekehrt so. Ne?
Ja, Hugo Larsson könnte eventuell wieder zurück im Kader sein, der sicherlich dahingehend auch eine Verstärkung wäre. Nächste Kategorie bei uns in unserer Bundesliga-Wrapped-Folge, der Spieler mit der meisten Laufleistung, also wer hat die meisten Kilometer bisher gelaufen? Nicht im Schnitt pro Spiel, sondern insgesamt auf die gesamte Saison, bisherige Saison zusammengerechnet.
Boah, irgendjemand von, kann er sagen, Pauli oder so? So, ja gut, dann hat jetzt Irvine hat nicht gespielt, Sands.
Nee, du denkst in die falsche Richtung. Es ist jemand von der TSG Hoffenheim, es ist Wladimir Zufall.
Ah.
Der die meisten,
das ist ja ein Zufall, dass der es ist.
Vor Maxi Eggestein.
Schneiden wir raus. Das muss man einfach sagen, das war zu schlecht.
Und Kaminski.
Der schafft es noch nicht mal in dein Wortspielbuch.
Er steht für eine sehr, sehr gute Saison, der Hoffenheimer, die jetzt bei Borussia Dortmund spielt, am Sonntag. Da rückt vor allem so ein bisschen, wenn wir jetzt erstmal aus Hoffenheimer Sicht gucken, die Personalie Aslani natürlich auch in den Fokus, der ja für den BVB nicht uninteressant ist. Und bei BVB ist jetzt das bittere Pokalaus erstmal zu verdauen. Das verändert die Saison komplett, glaube ich, bei Borussia Dortmund. Denn der DFB-Pokal ist ja die neue Meisterschaft für alle anderen außerhalb des FC Bayern. Das ist der Titel, den man realistisch noch holen kann. Das ist der kürzeste Weg zu einem Titel. Der ist jetzt weg für Borussia Dortmund. Alles andere ist nicht wirklich realistisch. Lars Ricken hatte neulich ja auch wirklich das nochmal als Ziel ausgegeben. Aber das ist jetzt schon, finde ich, ein Dämpfer. Auch wenn du grundsätzlich gegen Leverkusen ausscheiden kannst im Pokal. Das kann passieren. Sie haben ja auch nicht schlecht gespielt. Aber es ist natürlich, es bleibt das Ausscheiden.
Ja, wahrscheinlich hätten sie es im Rückblick andersrum genommen. Hätten gesagt, okay, dann verlieren wir halt in der Liga, dafür bleiben wir im Pokal drin.
Ja, wobei es gibt auch welche, die sagen, vielleicht ist am Ende der Saison oder sind diese 3 Punkte aus dem Leverkusen-Spiel dann doch wertvoller, wenn es darum geht, Platz 4 zu erreichen.
Du, das kann durchaus sein. Ich weiß auch nicht, für mich kam das Gefühl, diese Ansage von Lars Ricken irgendwie ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Das wirkte auch fast auf mich so ein bisschen wie, wir haben ja die Möglichkeit, einen Titel zu holen und das, was wir in den letzten Jahren, da war ja ganz viel Unruhe drin und vor allem auch in den letzten 1,5 Jahren, was wir da so gemacht haben, das führt ja dann am Ende zu einem Ziel und deswegen deklarieren wir jetzt mal den DFB-Pokal zum Cup der Träume. So, das fand ich aber auch irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Ja, du musst bei den Fans irgendwie mal wieder was geben. Ne? Also, und das ist nun mal eine realistische Option. Ich muss den BVB wirklich auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn wir mal auf die Tabelle gucken und Dortmund zum Beispiel mal mit Leipzig vergleichen, von den Zahlen. Mhm. Leipzig 26 Punkte, Dortmund 25 Punkte. Torverhältnis fast identisch. 22 zu 13, 21 zu 11. Und trotzdem reden wir gefühlt über zwei völlig unterschiedliche Mannschaften.
Findest du?
Leipzig top und beim BVB hadern wir total.
Ja.
Und das nervt, glaube ich, auch alle im Verein, dass es in der Außenwahrnehmung gibt es immer nur Borussia Dortmund super oder Borussia Dortmund alles schlecht. Aber es ist aber irgendwas dazwischen, finde ich. Und damit muss man dann, glaube ich, auch mal zufrieden sein.
Es ist halt eine Frage, also ich finde, beide Teams sind auch so grundsätzlich strukturell nicht unähnlich. Ne? Also klar, mit den Flügelspielern bei RB, die gibt es beim BVB jetzt mittlerweile eigentlich, klar, Karim Adeyemi, der wird aber ja nicht wirklich so eingesetzt, nicht mehr so. Aber so die grundsätzliche Herangehensweise von Ole Werner war ja auch Stabilität und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Du hast halt unterschiedliche Erwartungshaltungen vor der Saison gehabt, weil das Saisonende der vergangenen Spielzeit einfach anders war. RB hat die schlechteste Bundesliga-Saison, seitdem es diesen Verein gibt, gespielt und Borussia Dortmund.
Naja, wenn um ein Haar aber auch nicht in den Champions League.
Ja, waren aber in der Champions League, ja, okay. Und haben die beste, du findest ja immer irgendeine Statistik, die irgendein Superlativ bietet. So, und dann ist Dortmund ja auch noch gut in die Saison gestartet und RB mit 0-6 gegen die Bayern. So, und dann hast du natürlich unterschiedliche Bewertungen, die dann einfach so folgen. Ich bin bei den Dortmundern jetzt auch gar nicht so, also Krise sehe ich nicht.
Es verkommt jetzt zu so einer egalen Saison, die mit Sicherheit in der Champions League enden wird. Dafür spielen sie ja dann doch häufig zu stabil. Das hat Niko Kovac ja geschafft. Ihnen fehlt aber natürlich wirklich dann auch mal so ein Unterschiedsspieler, den sie eigentlich haben. Also ein Karim Adeyemi im Pokal jetzt, normalerweise macht er in der ersten Halbzeit 1-2 Tore und dann geht das Spiel wahrscheinlich auch anders aus. Gerassi war mal ein Unterschiedsspieler, ist er nicht mehr. Da habe ich das Gefühl, der ist mit den Gedanken schon nicht mehr im Verein. Wurde jetzt auch auf die Bank gesetzt von Kovac im Pokal, wo er sagte, das muss jetzt nichts bedeuten. Hängt aber mit Sicherheit damit zusammen, mit dieser Handschlaggeschichte, dass Gerassi ihn den Handschlag verwehrt hat. Und dafür ist Kovac bekannt, dass er da, dass er Disziplin einfordert. Und das war jetzt quasi ja eine Mischung aus, das ist jetzt eine kleine Bestrafung für Gerassi. Andererseits will ich aber auch mal Fabio Silva die Chance geben, der es wirklich gut gemacht hat, meiner Startelf zu stehen. Da haben sie zum Glück jetzt einen Backup-Spieler, der richtig gut funktioniert, der auch in der Defensive jetzt das liefern kann, was Kovac verlangt. Aber ansonsten fehlt beim BVB jemand, der tatsächlich mal so für einen Überraschungsmoment sorgt und dann so ein Spiel alleine entscheidet, wie man so schön sagt.
Also ich habe da eine jetzt vielleicht steile These, ne? Gerassi war derjenige, an dem sich der BVB 1,5 Jahre lang immer hochziehen konnte, auf den immer Verlass war. An wem auf dem Platz kann sich denn Gerassi möglicherweise jetzt mal hochziehen, wo es bei ihm nicht läuft?
Genau, den haben sie eben nicht.
Ja, aber für mich, ich persönlich bin der Meinung, Gerassi ist also am besten, wenn er in einem Doppelsturm spielt. Wenn er quasi der Leading-Guy ist vorne und du hast halt jemanden, der um ihn rumspielt. Das war ja beim BVB mit Undav, das war ja ein unnormales Duo zum Beispiel. So, wir haben das zwischendurch beim BVB auch mal gesehen. Mal mit Adeyemi zusammen, mal mit Bayer zusammen. Im Moment spielen sie aber ja immer mit eigentlich eher beiden und dadurch ist Guirassy dann doch wieder der einzige Anker. Was ist denn zum Beispiel, wenn du mal überlegst, also ist jetzt einfach ein Gedankenspiel, Silva und Guirassy zusammen starten zu lassen? So, da musst du dir natürlich noch überlegen, auf Bayer wird Kovac im Moment durchaus bereit sein zu verzichten. Der spielt ja mal, mal spielt er nicht. Auch wenn er nie schlecht spielt, finde ich. Aber Adeyemi wirst du nicht draußen lassen. Dann musst du den irgendwie noch einbinden. Aber da findest du vielleicht einen Weg. Also, so, weißt du, so dieses, gib ihm doch auch mal die Möglichkeit, wieder zurückzufinden zur alten Stärke. Und ich verlange von ihm eigentlich auch, dass er mehr zeigt, als er gerade zeigt. Und das ist für mich dann der Unterschiedsspieler, der den BVB wieder zu dem macht, was wir am Anfang der Saison punktuell gesehen haben.
Und grundsätzlich müssen sie jetzt natürlich dann aber auch nochmal wieder die Mentalität zeigen und eine Reaktion zeigen. Nach dem Pokal aus treffen sie jetzt auf Hoffenheim, das ja auch eigentlich aktuell ein Spitzenteam ist.
Ja.
Die werden ihnen viel abverlangen. Und trotzdem, finde ich, ist der BVB da zu einem Sieg gezwungen. Also mit weniger wird man da jetzt nicht einverstanden sein. Aber es ist eben auch Hoffenheim, ne? Die sind seit 6 Spielen ungeschlagen. Die sind nur 2 Punkte hinterm BVB. Ist die beste Auswärtsmannschaft. Also denen ist da auch durchaus was zuzutrauen.
Ja, total, klar. Gegen Hoffenheim, also ich habe das Spiel auch 2 oder 3 Mal als Reporter, Radioreporter übertragen. Das waren immer voll die Chaos-Matches. BVB 2-0 geführt, dann noch 3-2 verloren, mal jedes Team einmal geführt, am Ende 3-3. So Dinger waren das immer.
Und das hat ja auch so immer noch diesen Vibe, dass man es damals ja nicht geschafft hat, aus BVB sich Hoffenheim in die zweite Liga zu schicken.
Kommt auch noch dazu.
Das zieht sich durch diese Spiele immer noch so ein bisschen mit durch. Ja. Hoffenheim ist dahingehend auch so ein kleines Feindbild geworden beim BVB. Aber spielen eben eine Top-Saison.
Aber an der Stelle bin ich dabei, dass ich sage, das ist in dieser Saison beim BVB halt irgendwie anders. So die Augsburgs, ohne Hoffenheim jetzt mit Augsburg gleichsetzen zu wollen, aber Kategorie Angstgegner, wo immer Chaos rauskam aus den Spielen, die gewinnen sie in dieser Saison. Deswegen bin ich auch wegen dieses vielleicht biederen Ansatzes des BVB eher bei einem BVB-Sieg, auch wenn die Hoffenheimer natürlich da eine Chance haben, auch eine nicht zu unterschätzende, aber am Ende kann auch wieder eine Standardsituation zum Beispiel den Ausschlag geben. Ne? Da sind die Dortmunder echt okay unterwegs, gerade auch so was Eckbälle angeht. Hoffenheim die zweitschlechteste Mannschaft, wenn es darum geht, Eckbälle zu verteidigen. So, ne? Aber also eigentlich, glaube ich, ist das so ein Spiel, wo dir diese von uns kritisierte Spielweise des BVB eher da dann zugutekommen kann.
Wir machen mal weiter mit der nächsten Kategorie und mit dem nächsten Spiel, was sich daran anschließt und kommen jetzt in Bundesliga Wrapped zum Spieler mit den meisten Ballbesitzphasen. Wer hat am häufigsten den Ball in der Bundesliga?
Kimmich.
Kimmich ist auf 3.
Dann Garcia.
Dann ist es, genau, es ist Aleš Garcia mit den meisten Ballbesitzphasen auf Platz 2, ist übrigens Tabsober, also auch ein Leverkusener. Und die Werkself spielt Samstag beim FC Augsburg und hat ja jetzt nochmal gezeigt, wie sehr sie Top-Team ist, hat Borussia Dortmund geschlagen, dann in dem möglicherweise ja wichtigeren Spiel, in der Liga haben sie verloren, im Pokal haben sie gewonnen, es waren unterschiedliche Spiele, aber wirklich im Stile einer richtigen Top-Mannschaft Leverkusen, die sich super entwickelt haben unter Julmann und für mich aktuell hinter den Bayern das stärkste Team der Liga sind.
Ja, kann man so sagen.
Also ist natürlich immer Momentaufnahmen und klar, in einzelnen Spielen kannst du dann immer mal dann verlieren, aber so insgesamt überzeugen die mich dann schon auch am meisten, weil sie vieles mitbringen. Erstmal auch eine Resilienz, sie haben auch wirklich Unterschiedsspieler und da reden wir natürlich als allererstes über Grimaldo, der irgendwie auch eine neue Position erfunden hat, ne, als Linksverteidiger und Spielmacher gleichzeitig, der irgendwie aber überall dann spielt.
Also das gibt, machen die Bayern ja auch so, ne? Sonst hätten sie ja keinen Linksverteidiger, wenn die ja nicht einen Spielmacher hinstellen würden. Aber hast du recht, ich finde diese Entwicklung, vor allem wie schnell das geht, das finde ich schon bemerkenswert. Hätte ich Julmann nicht vor zugetraut. Auch gegen den BVB haben sie es jetzt ja im zweiten Spiel, sind sie es ganz anders angegangen als im ersten und auch sehr erwachsen das Ding dann irgendwie nach Hause gespielt. Bisschen Glück immer dabei, klar, logisch in solchen Spielen. Für mich ist tatsächlich dieses Duo Garcia-Ibo Maza, das ist so ein Mittelfeld, wo ich sage, boah, das willst du, also ein zentrales Mittelfeld, wo ich sage, das willst du haben.
So, und es war ja so ein Zufallsprodukt eigentlich, ne? Es ist so ein bisschen wegen den vielen Verletzungen, ist Maser dann auf die 6 gerutscht, der eigentlich offensiver ausgerichtet ist, aber da haben sie jetzt eine Position für ihn gefunden, wo er super zur Entfaltung kommt.
Total, weil er aber auch so das, was ihm für die 6 möglicherweise so ein bisschen, ich sag mal, abgesprochen wird, das erfüllt halt jetzt Garcia, ne? Also diese, eigentlich ist das auch nicht fair, also die sind beide, finde ich, total spielintelligent. Garcia hat halt vor allem diese Passstärke und dieses Gespür für den richtigen Pass. Maza ist dann eher ein Dribbler, der kann auch Box-to-Box-Situationen lösen, weil er halt einfach, glaube ich, unter den Top-10-Dribblern in der Bundesliga ist er derjenige, der die meisten Dribblings anteilig auch gewinnt. Also sogar mehr als Said Almala. Just saying, so. Und das heißt, diese Ergänzung ist einfach super gut und das hätte ich, also ist natürlich Zufallsprodukt, aber das spielt dem ganzen Konstrukt gerade in die Karten und die sind noch nicht so weit, dass sie die Bayern wirklich challengen können. Das hat ja auch der direkte Vergleich, das ist ja noch nicht so lange her gezeigt mit dem Bundesligaspiel. Aber mit Blick auf kommende Saison, da werden jetzt ja wahrscheinlich einige Spieler sein, die sagen, okay, da will ich jetzt erstmal ein bisschen bleiben. Also es ist wirklich gut.
Aber sie bringen auch über die fußballerische Klasse noch viel mit, auch so Thema Kampf, Aufopferungsbereitschaft und so, auch das ist ja super wichtig. Ja. Das hat man jetzt im Pokalspiel auch gesehen, als sie dann hinten raus einfach das Ding gehalten haben und in die nächste Runde eingezogen sind. Einziges Problem bei der Werkself, sie kriegen noch ein bisschen viele Tore nach Standards, obwohl sie jetzt auch die vielen Ecken des BVB auch wieder gut verteidigt haben. Also das können sie und ich freue mich jetzt total auf den Rest des Jahres. Nächste Woche spielt Leverkusen in der Champions League gegen Nick Woltemade, gegen Newcastle. Mhm. Dann gibt es noch das Spiel gegen Köln und gegen Leipzig spielt Leverkusen dann zum Schluss auch noch. Also das werden noch ein paar tolle Wochen. Jetzt geht es aber erstmal nach Augsburg und da ist natürlich das große Thema, dass sie es jetzt dann doch getan haben. Sandro Wagner wurde entlassen, wo ich mich frage, also das hättet ihr auch eher haben können.
Also das egal, wer jetzt am Ende den Ausschlag gegeben hat, ob es sein Wunsch war oder ob es dann am Ende doch eine Entscheidung des Vereins war. Ich find's schwach, sag ich ganz ehrlich. Dann zieh es auch wirklich, also du, ne, sie haben ja vorher die ganze Zeit gesagt, nein, wir ziehen das durch, bis das klappt.
Genau, dann zieh es wenigstens bis zur Winterpause durch.
Genau, mindestens. Ja. Und eigentlich ziehst du durch, bis es klappt.
Ja, vor allem
und wenn die Konsequenz ist, du gehst in die zweite Liga und dann gehst du wieder hoch, weil es geklappt hat, dann ist okay. Aber also das fand ich jetzt irgendwie Bananen.
Ja, vor allem, es war ja auch eine Entwicklung jetzt zu sehen. Jetzt mal ausgenommen, vielleicht diese Partie zuletzt gegen Hoffenheim. Hat sich ja schon ein bisschen was getan. Also Wagner hat ja schon jetzt die Mischung gefunden, aber dann sind es doch nur 10 Punkte bisher. Das ist ihnen dann, glaube ich, jetzt dann doch auch zu heiß. Also vor allem, weil unten andere Mannschaften unerwartet punkten. Heidenheim fängt an zu gewinnen. Das heißt, der Druck ist gestiegen und jetzt haben sie Manuel Baum erstmal als Interimstrainer installiert, den Weihnachtsbaum sozusagen.
Wie unerwartet.
Aber das Ziel ist schon, also man sagt schon, die vor der Saison eingeschlagene Neuausrichtung mit aktivem Fußball und jungen Spielern, das wollen wir schon weiterführen. Aber das hätte ja auch Wagner machen können. Aber vielleicht ist Wagner als Marke doch zu groß für Augsburg. Vielleicht muss das jemand machen, der nicht so viel Aufmerksamkeit zieht.
Was natürlich dann irgendwie schon auch erstaunlich war, ist diese Blutarmut, mit der dieses Spiel vergangene Woche gegen Hoffenheim gespielt wurde. So, die haben sich eigentlich gar nicht gewehrt. Und das war ja was von Anfang der Saison immer zumindest ein Aspekt war, den man ihnen zugutehalten konnte. Sie haben es immer versucht.
Du meinst, die Mannschaft hat gegen den Trainer gespielt?
Das weiß ich, nee, das glaube ich gar nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass Sandro Wagner vielleicht an der einen oder anderen Stelle sie auch ein bisschen überfordert hat oder vielleicht auch einfach, dass sich Dinge schon abnutzen. So, der ist ja auch ganz am Anfang und gerade wenn du, das ist, finde ich, auch so ein Thema bei Bo Henriksen, da reden wir ja gleich wahrscheinlich auch noch drüber, dass so ein Trainer die Ansprache eventuell ein bisschen variieren muss hier und da und dann mancher Spieler nicht mehr so erreicht, wie er es eigentlich will und dann selbst auch sagt so, okay, was soll ich denn jetzt noch machen? Das kann ich mir so grundsätzlich schon vorstellen. Also trotzdem war das, glaube ich, so auch mit ursächlich dafür, diese Art und Weise, wie dieses Spiel gegen Hoffenheim dann am Ende verloren wurde.
Aber insgesamt war es ja auch den Fans ein bisschen zu viel Personenkult um Sandro Wagner. Bestes Beispiel oder bester Beweis dafür, auf der Jahreshauptversammlung gab es den meisten Applaus, als der Name Jes Torup fiel. Denn der stand ja für dieses Augsburg in der vergangenen Saison und jetzt haben sie irgendwie, sind sie in sowas wie einer Identitätskrise und müssen jetzt mit Manuel Baum gegen Leverkusen ran und da ist die Frage, was gibt's da? Also gibt's die Augsburger Betonkiste, um da irgendwie vielleicht ein Pünktchen zu holen oder was erwartest du da? Oder haben die eigentlich keine Chance gegen Leverkusen?
Ja, Jim Knopf und Lukas der Betonbauer. den wird's geben. Ja, was macht Manuel Baum, ne? Also der ist ja auch so, der steht ja für alles und nix irgendwie. Ja, ist ja so. Also so richtig, der hat ja auch selten Zeit bekommen, für irgendwas stehen zu können. Also, keine Ahnung. Ich glaube, er wird versuchen, die Abwehr zu stabilisieren. Irgendwie, das wird back to the root sein. Möglicherweise sind da bestimmte Dinge auch immer noch so drin, dass das funktioniert. Und dann wird er auf die Worker setzen, wie Jakic zum Beispiel. So, und dann werden sie versuchen, irgendwie was gegen Leverkusen zu ermauern. Ist so mein Gefühl. Bin ich sicher, ich glaube nicht, dass das klappt.
Nächste Kategorie in Bundesliga Wrapped in unserer heutigen Ausgabe. Es geht um die meisten Joker-Tore der Liga. Das ist jetzt nicht ganz so kompliziert, da kann man drauf kommen.
Ja, das ist der erste FC Köln mit Lukas Kwasniok. Oder meinst du den Spieler?
Den Spieler, genau.
Ja, dann Said Elmala.
Genau, Said Elmala, 3. Schimmer von Hoffenheim auch 3. Aber wir nehmen jetzt mal Said Elmala, der 5-mal insgesamt getroffen hat und 3-mal davon von der Bank. Köln spielt gegen St. Pauli am Samstag und ist jetzt auch nach nur einem Punkt aus den letzten 3 Spielen, also so ein Sieg würde jetzt schon auch mal wieder gut tun.
Ja, sie haben in der Abwehr die nächste Baustelle mit Dominik Heinz, der ja verletzt raus musste. Dafür ist Raff Vandenberg immerhin wieder fit. Trotzdem muss... Also ist Lukas Kwasniok, das manchmal hat man ja auch den Eindruck, er findet das eigentlich ganz gut, weil er ja regelmäßig alles Mögliche umwirft und neu aufstellt und so, aber jetzt ist er halt wieder dazu gezwungen, den Abwehrverbund zu ändern.
Ja, wenn von 6 Innenverteidigern 4 verletzt ausfallen, da besteht ja auch Handlungsbedarf im Winter.
Wahrscheinlich wird das so sein, ja. Das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Weil, also, du hast ja Hübers auf keinen Fall in dieser Saison zurück, du hast Kilian auf keinen Fall in dieser Saison zurück. Bei den anderen wird es dann ein bisschen dauern und er ist ja so, er improvisiert ja so auch immer schon ein bisschen, ne? Also, beispielsweise auch Erik Martel dann als Halbraum-Innenverteidiger zu stellen und so. Das ist ja alles irgendwie gebastelt, auch wenn es teilweise ja dann gut funktioniert. Mhm.
Said Elmala bleibt Ihnen im Winter auf jeden Fall erhalten, hat er jetzt gesagt. Da ist ein Wechsel ausgeschlossen, das ist eine gute Nachricht. Allerdings kommt mit St. Pauli jetzt ein Gegner, der sich ausgerechnet jetzt im Pokal Mut geholt hat. Ne? Da ist St. Pauli in die nächste Runde eingezogen. Das lässt sie 9 Niederlagen in der Liga davor mal kurz vergessen und könnte tatsächlich jetzt auch so eine Trendwende oder auch eine Ergebniswende einläuten. Denn es hat sich schon ein bisschen was geändert bei St. Pauli. Ne? Da ist jetzt irgendwie schon auch so ein bisschen mehr Leidenschaft zu spüren gewesen. Das hat Hauke Wahl auch gesagt. Wir sind irgendwie einfach da wieder intensiver bei der Sache.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine Niederlage möglicherweise auch was Positives bewirken kann. Ne? Dieses Spiel gegen die Bayern, auch wenn es natürlich maximal bitter war, dass sie das da auf den letzten Metern verlieren, kann das, wenn du das richtig machst und moderierst, kannst du der Mannschaft, glaube ich, dann schon auch ein gutes Gefühl nach so einem Spiel geben und du selbst als Spieler dir dann auch was daraus ziehen, das dich dann irgendwie ein bisschen pusht. Gegen Gladbach fand ich sie gut, Gladbach hat aber, muss man ja ehrlicherweise sagen, bei den Gegentoren sehr mitgeholfen. Das war schon schwach verteidigt von der Borussia und ansonsten war das eher ein Augenhöhespiel. Aber allein das, wenn man das mal vergleicht mit der Bundesliga-Partie 0-4, hat Pauli ja zu Hause gegen Gladbach verloren, dann ist das natürlich trotzdem irgendwie was, wo du dich dran hochziehen kannst. Und sie können natürlich...
Ja, auch, dass ein Martin Kaas dann trifft, von dem viel erwartet wurde, der bisher noch leer ausgegangen war. Jetzt so ein erstes Tor löst ja dann möglicherweise auch ein bisschen was. Luis Oppi trifft, der auch immer so ein bisschen in der Kritik stand. Du hast ja auch gesagt, vielleicht ist er nicht Bundesliga-tauglich. Das hilft ja dann... Das hilft dem Einzelnen, aber das hilft dann auch der Mannschaft.
Ja, bei beiden musst du natürlich dann trotzdem auch nochmal abwarten. Ne? Also bei Martin Kaas ist ja mein Take, dass der ein super Kombinationsstürmer ist, aber zu viele Chancen braucht, um wirklich so ein einziger zu sein, auf den man sich verlässt, was Tore angeht. Der hat jetzt mal einen gemacht, der hat in der Bundesliga aber auch genügend Chancen, um vorher schon mal einen zu machen. Ne? So, da müssen wir jetzt mal abwarten. Bei Luis Oppi sehe ich das ähnlich. Auch da ist ja, vielleicht hat ihm auch die Pause, der wurde ja zwischendurch aus der Mannschaft genommen, gut getan. Also grundsätzlich ist das alles, ich hab ja sogar in Richtung Europa-Gefilde für St. Pauli gedacht, deswegen erleichtert mich selbst das jetzt auch ein wenig, dass sie da so langsam zurück in die Spur kommen. Ist alles was, wo St. Pauli was draus ziehen kann, aber am Ende müssen sie es dann jetzt auch in Köln bestätigen.
Und könnte durchaus passieren. Auch so ein Spiel, was, glaube ich, unentschieden ausgeht. Aber wir werden uns das Samstag angucken und kommen jetzt zu unserer nächsten Kategorie. Bundesliga Wrapped. Wir suchen den Torwart mit den meisten gehaltenen Bällen, beziehungsweise mit der besten Fangquote.
Die höchste Fangquote? Also festgehalten quasi?
Nein,
oder einfach
Paraden,
gehalten?
Die höchste Paradenquote.
Parade, ja. Paradenquote. Ja, also für einen Damen kann es nicht sein.
Es ist ein Name, den man da auf jeden Fall nicht erwartet.
Okay. Etc.
Robin Zentner.
Ach.
Ja.
Okay.
73% gehaltene Bälle. Das beweist, er kriegt offenbar auch relativ viel drauf.
Ja.
Und der spielt jetzt aber nicht, denn der fällt jetzt auch noch aus bei Mainz. Und das ist ja das vielleicht die größte Baustelle aktuell in der Liga. Mainz spielt am Freitagabend schon zum Spieltagsauftakt gegen Borussia Mönchengladbach. Und Mainz, klar, aktuell das formschwächste Team der Liga. Und haben jetzt natürlich dann auch reagiert, haben Bo Henriksen entlassen. War das für dich überraschend?
Ja, das
oder alternativlos?
Jein, also beides irgendwie. Überraschend war der Zeitpunkt. Ich habe überlegt...
Du meinst so mitten in der Woche dann auch, ne?
Ja, irgendwie so. Und das also das wirkte auf... Und sie haben ja jetzt auch noch wichtige Spiele in der Conference League zum Beispiel. während des Pokals dann irgendwie da, also klar, sie waren nicht dabei, aber während des Pokals dann irgendwie den Trainer raus, das fand ich irgendwie strange, also hätte ich nicht mitgerechnet.
Ja, wie gesagt, weil entweder du hast das Wochenende, dann machst du es montags und dann sich noch zu überlegen, ich kann es schon verstehen, dass man irgendwie versucht hat, noch eine Idee zu finden, dass man an ihm festhält, denn er hat ja Mainz unheimlich viel gegeben. Er hatte ja auch so ein bisschen diese Jürgen Klopp-Vibes von seiner Emotion, aber genau das ist jetzt am Ende des Tages vielleicht auch auserzählt. Es war ja bei Jürgen Klopps Station auch immer dann irgendwann abgenutzt, denn das fordert dich als Spieler, glaube ich, enorm, wenn du da so einen Heißmacher, so einen Motivator hast, der jedes Wochenende immer so sehr in deinen Kopf steigt, dass du zur Höchstleistung fähig bist. Irgendwann macht dich das so müde, dass das dann auserzählt ist. Dazu kommt die Doppelbelastung oder Dreifachbelastung bei den Mainzern, das haben vor der Saison alle gesagt, ob das nicht zu schwierig wird mit Conference League und so. Dazu kamen viele Spieler, die einfach noch nicht funktioniert haben. Johnny Burkhardt Abgang, müssen wir gar nicht drüber reden. Hollerbach war verletzt. Ihre ganzen roten Karten, ne, so ganz viele Bausteine, die dann dazu führen, dass es dann dahin hingeht, wo sie jetzt stehen, nämlich ans Tabellenende.
Ja, zu dieser Stürmerproblematik ist halt ein echtes Defensivproblem gekommen und ich habe das mal in den Statistiken nachgeguckt, um dann auch so eine Grundidee verifizieren zu können. Das Gegenpressing funktioniert nicht mehr so gut, wie es in der vergangenen Saison funktioniert hat. Das sind nur so Kleinigkeiten, ne? Aber wenn wir in die Zweikampfstatistik gucken, zum selben Zeitpunkt letzte Saison waren sie die Mannschaft mit den viertmeisten Zweikämpfen, die geführt wurden und die meisten aus den Top 4, die sie gewonnen haben. In dieser Saison haben sie die fünftmeisten geführt, also versuchen es ähnlich, aber sind anteilig die Mannschaft mit den wenigsten gewonnenen unter den Top 5. Und das hat natürlich total viel mit Intensität zu tun. Deswegen entstehen dann so viele Umschaltgegentore, weil die Abwehr der Mainzer war auch in der vergangenen Saison ja keine, die irgendwie so einen Tempo-Gegenzug-Fußball verteidigen kann, sondern die waren deswegen so stabil, weil vorher alles abgeräumt wurde. Und die haben jetzt mit Zano immer noch den besten Balleroberer in der Liga in ihren Reihen auf der 6, aber davor sind halt ganz viele, die natürlich dann irgendwie knapsen. So, also auch Amiri, finde ich, merkt man das an. Du hast bei Paul Nebel, der jetzt schon wieder rot gesperrt ist, der nicht in Form kommt. Also die vorderen Reihen, was die Defensivarbeit angeht, haben, glaube ich, einfach zu sehr, weil sie zu oft diesen intensiven Fußball spielen müssen, dadurch, dass sie für die Doppelbelastung oft unersetzbar sind. Die haben da zu große Probleme mitbekommen.
Es übernimmt jetzt erstmal übrigens U23-Trainer Benjamin Hoffmann und das könnte der Startschuss auch für Nelson Viper sein. Die beiden haben in der A-Jugend erfolgreich zusammengearbeitet, sind 2023 A-Jugendmeister geworden. Mit Mainz und Nelson Viper ist ja auch so ein bisschen exemplarisch für eine Saison, die in Scherben liegt bisher bei Mainz 05. Ganz große Erwartungen an ihn gehabt, auch durch seine U21-Auftritte. Dann gab es dieses Dilemma mit, er sollte eigentlich gehen, weil er seinen Vertrag nicht verlängern wollte und so. Und dann hat er auch nicht so richtig eine Rolle gespielt, stand nur zweimal in der Startelf, hat noch gar nicht getroffen und könnte jetzt aber natürlich so einen Motivationsschub bekommen, zumindest jetzt mit dem Interimstrainer und dann mit dem, was dann kommt. Sie bräuchten ihn auf jeden Fall vorne. Und dann spielen sie gegen Gladbach, die aus dem Pokal rausgeflogen sind. Das hat uns ein bisschen überrascht, denn sie waren in einer guten Phase, aber ich denke, das muss man denen trotzdem noch zugestehen. Es geht ja jetzt nicht konstant linear bergauf mit Eugen Polanski. Ist zwar natürlich bitter, dass du dir die Niederlage dann ausgerechnet im Pokal leistest, denn das ist ja ein Wettbewerb, da macht ja Spaß auch dabei zu sein. Aber ansonsten war es jetzt nichts Strukturelles, was jetzt Gladbach in alte Probleme zurückwirft, glaube ich. Ne? Ich glaube, ein Problem war, dass Florian Neuhaus nicht dabei war. Den brauchen sie aktuell offenbar sehr. Aber ansonsten sehe ich Gladbach in Mainz trotzdem weiter deutlich vorne.
Ja, es hängt ein bisschen auch davon ab, wer dann jetzt spielen kann und wer nicht. Ne? Also du hast Neuhaus, der krank war, fraglich ist. Hack ist noch nicht wieder so richtig zurück, fällt jetzt aber auf jeden Fall aus. Dann hast du Rainer, der jetzt auch noch nicht zu 100% fit ist, obwohl er jetzt auf St. Pauli oder gegen St. Pauli gespielt hat. Du hast auch möglicherweise Honorar, der sich hat auswechseln lassen, der ersetzt werden muss. Das sind dann schon, finde ich, Dinge, wo man mit so einem neu geschaffenen Konstrukt vielleicht Probleme bekommen kann. Ich bin grundsätzlich aber bei dir.
Nächste Kategorie. Wer ist der schnellste Spieler der Bundesliga in dieser Saison bisher?
Das weiß ich, Oliver Bürk.
Das ist total korrekt. Nach ihm Diomande und Touré von Hoffenheim. Mhm. Oliver Bürk spielt mit seinen Unionern am Samstag beim VfL Wolfsburg. Der VfL wartet immer noch auf den ersten Liga-Heimsieg seit Januar. Wenn sie jetzt wieder nicht gewinnen, dann ist die Heimflaute so lang wie damals bei Tasmania Berlin. Das sind also dramatische Zahlen.
Krass.
Und es droht das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz bei den Wolfsburgern. Mhm. Union jetzt im Pokal mit einem super Auftritt gegen die Bayern, das könnte ihnen Mut machen und da könnte natürlich in Wolfsburg was gehen.
Ja, aber in der Woche vorher haben sie es halt gegen Heidenheim auf den letzten Metern vergeigt. Also es bleibt mir spielerisch zu wenig. Ich bin auch nicht sicher, wie Wolfsburg unter dem neuen Trainer sich jetzt so einpendelt, wie sehr sie auch in der Lage sind, so einen Gegner dann zu kontrollieren, der nur hinten drin steht.
Und ja, sie werden natürlich den Ball haben müssen damit was machen.
Ja, aber ich finde so grundsätzlich, da haben wir ja schon drüber gesprochen, haben sie schon Spieler, die das können. Ne? Also denk mal an Arnold, denk an Eriksen, denk an Swanberg, denk an auch Jonas Wind, keine Ahnung. Also so grundsätzlich sehe ich da schon die Möglichkeiten und das Potenzial. Und es hängt dann ein bisschen auch davon ab, wie weit der Trainer da an der Stelle ist und wie sehr er das dann auch forcieren will. Ich sehe trotzdem, auch wenn Union mit Sicherheit ein gutes Spiel gegen die Bayern gemacht hat, schon Chancen, dass Wolfsburg diesem Tasmania-Rekord entgeht.
Niklas Füllkrug ist offenbar ein sehr großes Thema, wirklich beim VfL Wolfsburg. Mhm. Könnte sein, dass der im Winter dann dazukommt. Mhm. Jetzt aber erstmal noch ohne Füllkrug gegen Union am Samstag. Eine Kategorie haben wir noch übrig zum Schluss. Bundesliga Wrapped. Wir suchen den Spieler, der in der Liga bisher am meisten gefoult wurde.
Boah, das sind auch jedes Jahr die gleichen, ne? Das muss irgendein Dribbler...
Das ist auf jeden Fall jetzt nicht derjenige, der in der letzten Saison am häufigsten gefoult wurde. So viel kann ich sagen.
Muss ja auch irgendein Dribbler sein, ne? So, also Musiala kann es nicht sein. keine Ahnung. Oder irgendein so ein Poku oder so.
Ich gebe dir einen Tipp. Sportclub Freiburg, Johan Mansambi.
Das macht Sinn, ja.
Okay. Ist am häufigsten gefoult worden. Am zweithäufigsten Rocco Reitz und danach kommt Nusa. Und das bringt uns zu der letzten Partie, die wir noch besprechen müssen. Mansambi mit dem Sportclub Freiburg am Samstag in Heidenheim. Mhm. Heidenheim zuletzt ja mit dem Lebenszeichen. Ne? Das sollte wirklich ein Alarm für alle anderen da unten sein. Also es ist keineswegs so, dass ein Abstiegsplatz bereits vergeben ist an die Heidenheimer. Mhm. Denn die sind vielleicht die einzigen, die wirklich wissen, was auf sie zukommt und die wissen, wie Abstiegskampf funktioniert, die sich darauf komplett einlassen können.
Ja, sie haben gegen Union aber auch sehr davon profitiert, dass Union halt einfach vorher keine Mittel hatte, spielerische Mittel, um das Spiel klarer zu gestalten. Und wenn jetzt Heidenheim sich auf dieses klassische Abstiegsgame einlässt, zweite Bälle und dann geht's einfach in den Zweikampf, da sehe ich Freiburg immer noch als das Team in der Liga, das das am besten kann. Deswegen bin ich da schon bei Freiburg, weil nämlich meiner Meinung nach in den vergangenen Wochen bei den Freiburgern auch die spielerische Entwicklung deutlich erkennbar ist. Also die haben Mainz klar an die Wand gespielt, gut, die waren zu zehnt.
Und aber
die
waren auch trotzdem nur Tore nach Standards.
Waren auch am Boden, aber gegen Mainz haben sie teilweise richtig schön rausgespielt. Und haben zwar kriegen noch zwei Tore nicht anerkannt wegen Abseits. Also das fand ich schon richtig gut und das zeigt, wo dieses Duo, für mich ist es auch wieder ein Duo. Mansambi zum einen und auf der anderen Seite Yuito. Über den haben wir auch schon mal gesprochen. Der kam am Anfang der Saison total schwer rein. Ich finde, der gibt dem Freiburger Spiel noch so ein bisschen eine gewisse Eleganz, die vorher nicht da war. Und Mansambi liefert parallel dazu die Wucht. Und dieses Duo im Zentrum ist wirklich auch für die Phasen, wo Freiburg das spielbestimmte Team sein muss, total relevant, weil die behalten ja trotzdem ihre sonstigen Skills. Die Standardstärke, dieses gute Spiel gegen den Ball. Du hast ja jetzt auch Osterhage wieder fit, der dabei sein könnte. So. Also diese Wucht grundsätzlich haben sie eh. Und die beiden sind für mich so im Moment so der Weg der Freiburger zu mehr spielerischer Klasse. Und das wird aus meiner Sicht dann auch gegen die Heidenheimer am Ende den Unterschied machen.
Aber es fehlt noch die ganz große Auswärtsstärke. Sie haben nur ein Auswärtsspiel gewinnen können bisher und in Heidenheim ist immer unschön. Grifo kann alleiniger Rekordtorschütze der Freiburger werden in der Bundesliga. Insgesamt sind es noch ein paar mehr Treffer, aber er hat jetzt Gleichstand mit Nils Petersen, glaube ich. Und wenn er trifft, dann ist er der Rekordtorschütze. Und dann haben wir alle Partien durch und gucken zum Schluss noch schnell auf die zweite Liga. Da steht der 15. Spieltag an mit ein paar wirklich sehr, sehr schönen Duellen. Freitag Düsseldorf gegen den Tabellenführer, gegen den FC Schalke. Mhm. Da muss Fortuna jetzt auch mal so ein bisschen was machen. Nur einen Sieg in den letzten 8 Pflichtspielen. Da ist der Druck groß auf Trainer Markus Anfang.
Siehst du da Punkte für Fortuna Düsseldorf?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, dass Schalke da sehr befreit hinfahren kann, sich das ganz entspannt angucken kann, was denn Fortuna anbietet. Da machen sie wieder ein frühes 1-0, stellen sich hinten rein und ziehen das Ding. Und dann wird es das aber auch, glaube ich, gewesen sein. Mhm. Markus Anfang, der von Klaus Allofs ja geholt wurde, Klaus Allofs Manager-Legende, hört nach der Saison auf, wird jetzt so ein bisschen zu einer Lame Duck tituliert. Das könnte jetzt Markus Anfang nicht unbedingt in den Karten spielen. Also großer Druck bei der Fortuna, die ja auch wirklich nach unten gucken muss, ne, in der Tabelle.
Ja, ja, klar.
Also
ja.
Ne, wenn du da nicht aufpasst, dann steigst du in die dritte Liga ab. Das wäre eine Katastrophe.
Also das Ding ist sportlich, was die Planung angeht, in dieser Saison total verkorkst bei der Fortuna. Das lief in den vergangenen Jahren oft ja gut. Aber sowohl Kaderzusammenstellung als auch Trainerwahl, das war jetzt nichts. Muss man leider so sagen.
Was noch in der zweiten Liga? Samstag das Verfolgerduell. Paderborn gegen Elversberg, Zweiter gegen Dritter. Mhm. Dann haben wir noch Bochum gegen Bielefeld, auch ein richtig schönes Spiel, denn die beiden mögen sich mal so gar nicht. Und wir haben noch Hertha gegen Magdeburg und zu Hertha müssen wir tatsächlich auch immer mal so ein, zwei Sätzchen sagen. Im Pokal mit diesem Kantersieg gegen Lautern, Kenneth Eichhorn mit 16 Jahren, jetzt der jüngste Pokaltorschütze, der Jude Bellingham abgelöst hat. Also da scheint vieles möglich bei der Hertha in dieser Saison.
Ja. Erstaunlich, ne? Ja. Nach dem Saisonstart. Ja, du, die Stabilisierung der Defensive, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Erstmal Umstellung von Dreierkette auf Viererkette, der Schlüssel. Und dann für mich immer noch, habe ich auch schon mal gesagt, Paul Seguin ist so ein total underrateder Spieler für Mannschaften, die den Anspruch haben, das Spiel zu gestalten und dafür eine gute Struktur brauchen. Dafür ist der für mich richtig gut, weil der ganz viele Skills hat, die so sehr gut, sehr rhythmusgebend sind. Und der in Zusammenhang oder in Kombination mit Eichhorn, da sind wir wieder bei den Duos, das macht für mich gerade im Moment den Hertha-Vibe so aus.
Hertha also gegen Magdeburg am 15. Spieltag. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga gibt es live und in voller Länge zum Hören bei uns in der App. Das wisst ihr. Und wir möchten euch aber auch noch was anderes zum Hören ans Ohr legen quasi. Und zwar unseren tollen Wintersport-Podcast vor der Sportschau. Der ist nämlich zurück und verzichtbar jetzt natürlich vor allem im Olympia-Winter. Ne? Die Olympischen Spiele rauschen auf uns zu. Und deswegen bekommt ihr im Podcast alles, was ihr da in Sachen Wintersport wissen müsst und was wichtig ist. Jetzt in der ersten Folge liegt der Fokus auf Biathlon. Die Kollegin Julia Kleine, die spricht dafür unter anderem mit der Ex-Biathlet und ID-Experte Erik Lesser, der ist zu Gast in der ersten Folge und deswegen ist das eine klare Hörempfehlung von uns. Den Link, den gibt es in den Shownotes.
Schießen oder Langlauf, was ist da deine bevorzugte Sportart?
Definitiv das Schießen.
Dachte ich mir, du kommst
als,
aus dem Sauerland.
Als alter Schützenfestler.
Ja, genau.
Aber grundsätzlich meine Wintersportart, wenn du darauf hinaus willst, ist eigentlich eher Eishockey.
Ja, finde ich auch gut, nur ohne
Schlittschuhe.
Ohne Schlittschuhe und ohne den Rest außer Boxen.
Ist vielleicht auch nochmal Thema dann im Sportschau Wintersport Podcast. Link in den Shownotes, wie gesagt, oder eben überall da, wo es Podcasts gibt. Hört euch das an und wir hören uns am Sonntag wieder in der frischen Folge Bundesliga-Update. Vielen Dank, euch ein schönes Wochenende.
Macht's gut.